ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Bevor es losgeht, hier noch ein Hinweis für Hörerinnen und Hörer, die ohnehin kein Blut sehen können. In dieser Folge kommt es auch zu medizinisch expliziten Beschreibungen, die möglicherweise als unangenehm empfunden werden.
Als James Blundell nach dem Medizinstudium in Edinburgh nach London zieht, platzt die Stadt schier aus allen Nähten. 5 und mehr Geburten bei Frauen aus der Arbeiterschicht sind in dieser Zeit normal. Gleichzeitig ist die Kindersterblichkeit hoch. Und viele Frauen überleben Geburt und Wochenbett nicht, beobachtet der junge Mann, der als Geburtshelfer arbeitet.
Vor einigen Monaten wurde ich gebeten, eine Frau zu besuchen, die unter einer Gebärmutterblutung litt. Ihr Schicksal war entschieden. Und trotz aller Anstrengungen der medizinischen Betreuer starb sie im Laufe von 2 Stunden. Ich konnte nicht umhin zu überlegen, dass die Patientin sehr wahrscheinlich durch Transfusion gerettet hätte werden können.
Als Blundell 1818 diese Zeilen schreibt, ahnt er nicht, dass er einmal als Vater der modernen Bluttransfusion in die Geschichte eingehen wird. Noch muss der 28-Jährige hilflos zusehen, wenn Wöchnerinnen verbluten. Bald wird er der Ersten durch seine Erfindung das Leben retten. Ein Meilenstein in der Medizingeschichte, sagt Professor Robert Offner. Er leitet an der Uniklinik Regensburg die Abteilung Transfusionsmedizin und ist Lehrkoordinator für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin.
James Blundell würde man heutzutage also sicherlich für den Nobelpreis nominieren.
Bluttransfusionen werden dank James Blundell und all derer, die sie nach ihm weiterentwickeln, Millionen von Leben retten. Der Weg dahin ist jedoch voller Rückschläge und nicht wenige bezahlen ihn mit ihrem Leben. Blut ist in der Antike ein magisches Elixier und einer der 4 Körpersäfte. Blut, schwarze Galle, gelbe Galle und Schleim. Blut ist, so glaubt man, nicht nur Sitz des Lebens, sondern auch menschlicher Eigenschaften und Qualitäten. Die Vorgeschichte der Hämotherapie, also der Übertragung von Blut zur medizinischen Behandlung, ist voller Mythen und, aus heutiger Sicht, fragwürdiger Therapien.
Da gibt es von Plinius dem Alten Aufzeichnungen, wonach nach Gladiatorenkämpfen zugelassen war, dass das Publikum in die Arena strömt und gegen ein Ticket durften sie sich in Anführungszeichen bedienen. Das klingt makaber, aber es war erlaubt, das frische Blut des verstorbenen Gladiators in sich aufzunehmen, im Glauben, auch die Eigenschaften des vorher noch so vor Kraft und Gesundheit strotzenden Gladiators in sich aufzunehmen.
Genauso gut hätten sie einfach Blutwurst essen können, sagt Robert Offner. Versuche, Blut über die Adern zuzuführen, sind aus der Antike nicht bekannt. Praktiziert wird sogar das genaue Gegenteil, der Aderlass, erklärt der Medizinhistoriker Professor Florian Steger. Er ist Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Universität Ulm.
In der irren Vorstellung, dass wir unendlich viel Blut haben, weil es immer wieder produziert wird und was letztlich aus heutiger Sicht zu einer Schwächung der Menschen geführt hat, ne, dadurch, dass sie immer weniger Blut hatten. Und das war eine ganz andere Vorstellung, weil man eben gedacht hat, wenn du zu viel Blut hast, müssen wir Blut nehmen und dann geht es dir schon wieder besser.
Gemäß der Lehre der 4 Körpersäfte, der sogenannten Humoralpathologie, die auch große Mediziner der Antike wie Galen vertreten, ist ein Mensch gesund, wenn seine Säfte im Gleichgewicht sind und krank, wenn sie ins Ungleichgewicht geraten. Man heilt sie, indem man beispielsweise Blut ablässt. Diese Auffassung besteht bis ins 19. Jahrhundert. Noch 1799 stirbt der erste US-Präsident George Washington an den Folgen einer mit Aderlass behandelten Halsentzündung. Seine Ärzte zapfen ihm so viel Blut ab, dass sein Kreislauf versagt. Washingtons Tod hätte wohl verhindert werden können, wenn seine Ärzte die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hätten aus dem, was der englische Anatom William Harvey rund 170 Jahre zuvor beschrieben hatte. Harvey hatte festgestellt, dass der Mensch einen geschlossenen Blutkreislauf besitzt und das Herz das Blut wie eine Pumpe durch den ganzen Körper zirkulieren lässt. Eine der großen Entdeckungen in der Geschichte der Medizin, sagt Florian Steger.
Aber wie es immer ist in der Geschichte, man muss viel Überzeugungsarbeit leisten. Und so ist es hier auch. Galen, der letztlich bis dahin, das sind 1500 Jahre circa, Wissen geprägt hat, den kippen sie nicht so einfach vom Tisch durch einen William Harvey, der ein Experiment gemacht hat. Und so müssen wir das auch verstehen. Da brauchen wir Geduld und Verständnis. Wenn wir heute auch sagen würden, hätten sie es doch nur gleich anders gemacht.
Wenn der Körper Blut nicht konstant verbraucht und neu bildet, könnte man es dann nicht einfach von außen zuführen und vielleicht sogar austauschen? Es gibt Mediziner, die von dieser Idee fasziniert sind und experimentierfreudig genug, es auszuprobieren. Einer davon ist Richard Lower. Der englische Arzt weist 1666 als erster nach, dass eine Blutübertragung zwischen zwei Lebewesen technisch möglich ist. Lower experimentiert mit Hunden. Ein Tier wird ausgeblutet, das zweite bekommt das Blut über eine direkte Verbindung der Blutgefäße verabreicht. Es heißt, es sei danach vom Tisch gesprungen und habe sich artgerecht im Gras gewälzt. Weniger gut ergeht es dem Spendertier. Das ist tot. Ziel der Transfusion war aber nicht, ein krankes Tier zu therapieren, erklärt Robert Offner.
Die Idee war, Eigenschaften zu übertragen, weil lange, lange Zeit in der Geschichte wird geglaubt, dass die menschlichen Eigenschaften im eigenen Blut stecken.
Könnte man so einen bissigen Hund durch das Blut eines zahmen Hundes mäßigen? Und im nächsten Schritt aus einem Katholiken vielleicht einen Protestanten machen oder einen Wahnsinnigen heilen? Um die Mitte des 17. Jahrhunderts kommt es zu einem regelrechten Boom an Transfusionsexperimenten. Befeuert werden sie durch die Rivalität zwischen England und Frankreich. Der nächste Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Der Punkt dafür geht an Frankreich, genau gesagt an Jean-Baptiste Denis. Der 27-jährige Mediziner ist einer der Ärzte des Sonnenkönigs Ludwig des 14. Am 15. Juni 1667 führt er die erste Transfusion bei einem Menschen durch. Ein 15-jähriger Junge, stark durch Fieber und Aderlässe geschwächt, bekommt von ihm und dem Chirurgen Paul Emerès Lammblut verabreicht. Menschen essen Tiere. Darum ist es nach damaligem Verständnis auch logisch, ihr Blut für Transfusionen zu verwenden, erklärt Florian Steger.
Es gab dann eine Diskussion, dass sogar einige gesagt haben in dieser Zeit, wenn man Menschenblut nimmt, dann grenzt das ja an Kannibalismus. Und aus der Überlegung heraus hat man eben auch Tierblut zur ersten Transfusion genommen.
Wie genau Denis und Emerès die Transfusion durchführten, ist laut Transfusionsmediziner Offner und Medizinhistoriker Steger nicht bekannt. Vermutlich gingen sie ähnlich vor, wie ein Nachahmer es ein paar Jahre später beschreibt. Eine Beschreibung, bei der es einem schon etwas flau im Magen werden kann.
Nämlich mit Hilfe von metallischen Röhrchen, die beidseits in die Gefäße des Spenders und des Empfängers eingeführt werden und eine direkte Überbrückung der beiden Kreisläufe, also mit Hilfe von diesen Silber-Kupfer-Röhrchen stattgefunden hat.
Man kann sich vorstellen, wie brutal das tatsächlich gewesen ist. Sie mussten mit einer Rasierklinge, würden wir heute sagen, eine Vene kappen und versuchen, das dort mit diesem Stutzen hineinzubringen und dann das Blut gegen Widerstand zu infundieren. Also eine sehr blutige Sache, bei der es auch sicher zu Infektionen gekommen ist, zu großen Schmerzen auch gekommen ist.
Wie ist es dem Jungen ergangen? Er habe eine große Hitze verspürt, heißt es. Ob diese von seinem hohen Fieber oder dem übertragenen Blut kommt, ist unklar. Sicher wird er, meint Robert Offner, große Angst gehabt haben. Schließlich musste er befürchten, dass die Eigenschaften des Lammes auf ihn übertragen würden. Aber der Junge überlebt. Und das ist fast unglaublich und pures Glück.
Das war rein russisches Roulette. Also auch dort gibt es durchaus die Chance, Tierblut mit menschlichem Blut kompatibel auszuwählen oder zu treffen, weil das war mehr oder weniger eine willkürliche Auswahl. Und infolgedessen konnte man Erfolg haben oder auch nicht.
Fieber und allergische Reaktionen gehören zu den milden Nebenwirkungen, wenn ein Empfänger fremdes Blut mit fremden Eiweißen übertragen bekommt. Im schlimmsten Fall kommt es zu einer Hämolyse, erklärt der Transfusionsarzt, einem Zerfall der roten Blutkörperchen mit Symptomen wie Kreuzschmerzen, Übelkeit, dunklem Urin, Bewusstlosigkeit und im schlimmsten Fall folgt der Tod. Und genau das passiert bei einem von Denis' weiteren Experimenten. Der Mann stirbt. Und Jean-Baptiste Denis landet wegen dieses und weiterer Todesfälle zumindest kurzzeitig im Gefängnis. Nie zuvor habe ein Thema die französische Gesellschaft so gespalten wie Denis' Transfusionen, schreibt der französische Parlamentsanwalt Louis de Basril 1668. Am Ende werden weitere Versuche durch ein Verdikt des französischen Gerichtshofs nur mehr nach Genehmigung erlaubt. Aber es traut sich ohnehin keiner mehr. Und das bleibt auch so, rund 150 Jahre lang. Zeit für eine Zwischenbilanz. Handelten Ärzte wie Robert Lower und Jean-Baptiste Denis unethisch? Spielten sie rücksichtslos russisch Roulette mit kranken Menschen? Nein, findet der Medizinethiker und Historiker Florian Steger. Sie waren
sicherlich mutige Helden. Man könnte auch sagen, waghalsige Menschen, die versucht haben, das Beste zu machen, was sie daraus machen konnten. Vielleicht darf ich eine Parallele ziehen, sollte man in der Geschichte nicht machen, aber auch unsere modernen neuen Entwicklungen, wenn wir versuchen, dem Organmangel durch Fremdtransplantate zu begegnen, sei es ein Tier oder dergleichen, dann feiern wir das auch als einen großen Erfolg und hören dann eigentlich nur sehr leise, dass dieser Mensch doch nicht so lange überlebt hat.
150 Jahre nach Jean-Baptiste Denis ist die Zeit endlich reif für den jungen, von wissenschaftlichem Ehrgeiz getriebenen Arzt James Blundell. Vor dem Hintergrund der industriellen Revolution mit einer Flut an Innovationen und Erfindungen erlebt auch die Idee, Blut zu übertragen, eine Renaissance. Ziel ist aber nicht mehr, Menschen zu verjüngen oder ihnen andere Eigenschaften zu übertragen, sondern medizinischer Fortschritt. Blundell ist der Erste, der die richtigen Schlussfolgerungen aus William Harveys Erkenntnis vor 200 Jahren zieht. Wenn in einem geschlossenen Blutkreislauf viel Blut verloren geht, dann muss dieses Volumen ersetzt werden. Bis heute ist das die Hauptindikation für eine Bluttransfusion, erklärt Robert Offner.
Er war einerseits Wundarzt von der Ausbildung her und Geburtshelfer und auch studierter Mediziner. Da muss man unterscheiden. Damals bis Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts war der Chirurg kein Mediziner und der Mediziner durfte nicht chirurgische Operationen durchführen. Er war einer, der durfte beides. Deswegen war sowohl theoretisch als auch praktisch bestens ausgerüstet und er traute sich, etwas durchzuführen, was vielleicht andere Kollegen, die nur theoretischen Unterricht hatten, nicht Daten.
James Blundell arbeitet am Guy's Hospital in London. 1818 führt er dort, nach einigen Versuchen mit Tieren, die erste dokumentierte Bluttransfusion von Mensch zu Mensch durch. Empfänger ist ein schwer an Magenkrebs erkrankter Mann. Spender sind Blundells Assistenten. Rund 370 Milliliter Blut bekommt der Patient. Er verstirbt 56 Stunden später nach kurzzeitiger Besserung. Ob trotz oder wegen der Transfusion bleibt offen. Blundell lässt sich jedoch nicht beirren und beginnt einen Transfusionsapparat zu entwickeln.
Das war so eine kleine Mühle oder Handmühle sozusagen. Und da brauchte er natürlich noch weitere Instrumente dazu. Er brauchte ein Skalpell, um das Gefäß frei zu machen. Dann brauchte er auch einen Schlauch. Meines Wissens war am Anfang eben Darmschlauch. Er brauchte einen Trichter. Da hat er auch noch so befestigt, also mit einem Stativ an einem Küchenstuhl. Und das Ganze verbunden mit seinem kleinen Gerät, dieser in Anführungszeichen Mühle, das hat er als Gravitator bezeichnet. Und das war seine Erfindung. Und der Gravitator gewährleistete einen gewissen Druck, um das Blut dann tatsächlich, was über den Trichter und Schlauch da reingeflossen war, in Richtung Vene der Empfängerin, in dem Fall der ersten Patientin, zu befördern. Und das war schon auch medizintechnisch eine beachtenswerte Innovation.
Diesen Apparat setzt Blandl 1825 erstmals bei einer Wöchnerin ein. Das Ergebnis ist spektakulär. Die Mutter von 4 Kindern, die sich wegen ihres Blutverlustes bereits in einem Schockzustand befindet, erwacht, nachdem sie 300 Milliliter Blut ihres Ehemannes transfundiert bekommen hat und, so ist es überliefert, begrüßt die Anwesenden. Die Frau und Blandl erlangen einige Berühmtheit, nachdem auch die Presse die medizinische Sensation verbreitet. Blandl führt weitere Transfusionen durch und seine Schüler erlernen die Praxis. Blandls Methode wird auch über England hinaus bekannt, nachdem er in der renommierten englischen Wissenschaftszeitung The Lancet einen Aufsatz über seinen Gravitator veröffentlicht. Darin beschreibt er haarklein die Durchführung der Transfusion.
Im Verlauf der Operation beobachten Sie die Gesichtszüge. Wenn die Gesichtszüge leicht verzerrt sind, sollte der Blutfluss kontrolliert werden. Und wenn der Anfall schwerwiegend ist, muss die Operation vollständig ausgesetzt werden. Andererseits, solange keine krampfartigen Zuckungen der Gesichtszüge oder andere alarmierende Symptome beobachtet werden, können wir ohne Angst fortfahren.
Wovon Blandl noch nichts weiß, obwohl er die Folgen in dem Zitat selbst beschreibt, ist die Unverträglichkeit verschiedener Blutgruppen. Wegen der Gefahr von Entzündungen des Arms empfiehlt er allerdings, Transfusionen nur dann durchzuführen, wenn für Patienten eigentlich keine Hoffnung mehr besteht. Natürlich verläuft trotz Blandls bahnbrechender Erfindung bei weitem nicht jede Transfusion erfolgreich. Blut gerinnt nach 2 bis 4 Minuten und verstopft Röhrchen und Schläuche. Es gibt zwar im 19. Jahrhundert immer wieder Versuche mit Blut, das zuvor durch Rühren oder Schlagen ungerinnbar gemacht wurde. Trotzdem bleiben Bluttransfusionen russisches Roulette, erklärt der Transfusionsmediziner Robert Offner. Dennoch gilt sie um 1850 als einer der sichersten Eingriffe. Die Sterberate liegt bei 1 von 3 Patienten. Es dauert noch einige Jahre, bis sich das durch eine bahnbrechende Entdeckung entscheidend verbessern wird. 1901 kommt schließlich der Durchbruch. Der Wiener Pathologe Karl Landsteiner entdeckt das AB0-System der Blutgruppen. 30 Jahre später bekommt er dafür den Nobelpreis. Die Erkenntnis, dass es 4 verschiedene Blutgruppen gibt, verändert alles. Sie ist ein Riesenschritt nach vorne. Endlich versteht man, wer welches Blut verträgt, sagt der Transfusionsmediziner Robert Offner.
Man muss sich so vorstellen, dass Menschen mit der Blutgruppe A, die haben im Blut Antikörper gegen die Blutgruppenmerkmale B. Komplementär, die Menschen mit der Blutgruppe B, die haben ja Antikörper gegen die Blutgruppe A. Dagegen Menschen, die beide Merkmale haben, A und B, die haben gar keine Antikörper. Und Menschen mit der Blutgruppe 0, die haben beide Antikörper.
Wenn sich 2 Blutgruppen nicht vertragen, kommt es zur Hämolyse, einem Zerfall der Blutkörperchen mit oft tödlichem Ausgang. Diese Erfahrung hatte Jean-Baptiste Denis bereits 1667 bei der ersten Bluttransfusion beim Menschen gemacht. 1913 folgt laut Florian Steger eine weitere bahnbrechende Entdeckung.
Das war der Belgier Albert Hastin und der hat das Natriumcitrat eben in das Blut hineingegeben und dadurch werden Calciumionen gebunden und das führt dazu, dass das Blut praktisch nicht gerinnt, sondern dass das Blut in seiner Substanz, wie es ist, erhalten bleibt. Und das ist auch heute noch so, ja, Citratblut.
durch zusätzlich zum Natriumcitrat, dem Salz der Zitronensäure, verabreichte Glucose, also Zucker, werden die roten Blutkörperchen länger lebensfähig und die Blutspenden konservierbar. Ein Jahr nach dieser Entdeckung beginnt der Erste Weltkrieg und damit der erste Praxistest. Der US-Amerikaner Oswald Robertson baut noch während des Krieges in Frankreich eine Art Blutbank auf. Und die Blutgruppenverträglichkeit wird in den Feldlazaretten direkt am Krankenbett getestet, indem man ein paar Tropfen Blut des Empfängers mit dem des potenziellen Spenders vermischt.
Wenn die Verklumpung da war, das war ein Beweis dafür, dass eine immunologische Verträglichkeit bedingt durch die Blutgruppeninkompatibilität nicht vorhanden ist. Und dann hatte man sich gegen die Transfusion entschieden. Da suchte man einen anderen Spender, der die gleiche Blutgruppe hatte oder eine Universalblutgruppe. Und der gleiche Test hat in solchen Fällen dann negatives Ergebnis gezeigt, also fehlende Verklumpung.
Dieser Verträglichkeitstest, der sogenannte Bedside-Test, hat sich seither nur unwesentlich verändert, sagt Robert Offner. 1940 entdecken Karl Landsteiner und der US-Amerikaner Salomon Wiener dann den Rhesusfaktor. Ein Eiweiß auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen, gegen das Menschen, die es nicht besitzen, Antikörper bilden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden vor allem die Abnahmemethoden verbessert. Die Nadeln werden beispielsweise dünner und nach diversen Skandalen mit verunreinigtem Blut steht die Sicherheit im Vordergrund.
Wichtig ist, sich klarzumachen, es wird ja auch alles heutzutage dann sehr stark kontrolliert. Es wird das Blut, bevor es zur Verwendung kommt, ja getestet. Es wird auf HIV, es wird auf andere Infektionserreger getestet.
Eines sei allerdings immer klar gewesen, sagt der Medizinethiker Florian Steger. Blut ist kein kommerzielles Gut.
Blutspende ist ein altruistischer Dienst, heißt übersetzt, ich kriege nichts dafür, sondern tue es für den Nächsten, aus Nächstenliebe heraus. Ich kriege eine kleine Aufwandsentschädigung, die mich aber nicht zu stark dazu verleiten lassen soll, dass ich es mache. Tatsächlich ist das ja auch die Grundlage der Blutspende in Deutschland zumindest, ja, auch in vielen anderen Ländern, dass ich keine Anreize bekomme, um Blut zu spenden.
Seit 1998 gibt es in Deutschland ein Transfusionsgesetz, das alle Belange der Blutspende regelt. Die Zahl der Vollblutspenden liegt relativ konstant bei 3,6 Millionen pro Jahr. 15.000 Dosen Spenderblut werden täglich Patientinnen und Patienten verabreicht. Das heißt, rund 200 Jahre nachdem James Blundell die erste homologe Bluttransfusion erfolgreich durchführte, ist sie lebensrettender medizinischer Alltag geworden.
Roana Brooksitter über die Geschichte der Bluttransfusion von der Antike bis zur Gegenwart. Viele weitere Radio-Wissen-Beiträge, auch zu medizinhistorischen Themen, finden Sie in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.